Schönen Dank für die netten einleitenden Worte. Ich freue mich, dass ich hier heute Abend vortragen darf in Wuppertal. Ich bin das zweite Mal hier. Ich war schon mal hier, da habe ich referiert über die Energiewirtschaft und die Energiemärkte, wie sie sich entwickelt haben. Und ich kann mich gut erinnern, damals auch vorhergesagt zu haben, wie sich die Liberalisierung in der Energiewirtschaft entwickelt. Und ich will nicht rechthaberisch sein, aber genau so ist es dann auch eingetreten, wie ich es hier vor 2 Jahren, glaube ich, oder vor 2,5 Jahren auch vorausgesagt habe. Was die schlimme Finanzmarktkrise anbelangt, da vorweg vielleicht zunächst mal ein Wort. Also wir können uns alle es nur wünschen, dass diese Krise bewältigt wird. Denn wenn sie nicht bewältigt wird, wird das für die gesamte Weltwirtschaft, und es ist ja heute schon eigentlich so, schlimme Folgen haben, weil das natürlich dann auch entsprechend auf die sogenannte Realwirtschaft noch mehr durchschlagen wird, als es jetzt schon durchschlägt und in naher Zukunft dieses dann auch entsprechend so sein wird. Zweite Bemerkung vorweg, es ist ja nicht die erste Finanzkrise. Wir hatten alleine in den letzten 10 Jahren vier Finanzkrisen, das rufe ich hier nochmal in Erinnerung. Das war zunächst einmal die Emerging Market Bubble, die sogenannte Asienkrise, Ende der 90er Jahre, 97, 98, da erinnert sich kaum noch einer dran. Dann hatten wir die zweite große Finanzmarktkrise, die New Economy, die Internet-Telekom-Branche. Erinnern uns viele, die damals eine T-Aktie in Deutschland dann gezeichnet haben, die erinnern sich noch, was da mit dieser Aktie passierte. Aber das war ja nicht nur eine Krise bezogen auf das Internet. Man glaubte ja auch, die Verbindung von Internet- und Telekom-Branche, das sei jetzt im Grunde genommen die neue Möglichkeit, um Wirtschaft nach vorne zu entwickeln. Dann jetzt die ganz, ganz schwere Krise, die Subprime-Immobilienkrise. Und im Grunde genommen haben wir eigentlich schon eine neue Schwangerschaft begonnen, weltweit. Ich nenne sie die Öl-, Rohstoff- und Nahrungsmittelkrise, die sich da schon wieder als neue Krise aufbaut. Und ich denke mal, diese 4 Krisen muss man zunächst einmal im Kontext sehen. Dritte Vorbemerkung, alle diesen Krisen gemeinsam sind 3 Dinge. Erstens, es waren immer internationale Krisen, die auch internationale Implikationen dann natürlich haben. Zweitens, die Ursache des Platzens der jeweiligen Spekulationsblasen, die sich hinter diesen Krisen verbergen, war immer der Ausbruch der Krise jeweils in der Realwirtschaft, letztlich bedingt durch eine Überakkumulation von Kapital und relativer Überproduktion im Vergleich zur nur beschränkten kaufkräftigen Nachfrage. Und drittes gemeinsames Kriterium aller dieser 4 Finanzkrisen in den letzten 10 Jahren ist die Unfähigkeit aller Akteure, insbesondere natürlich an den Finanzmärkten, wirkliche Lehren aus den jeweiligen Krisen gezogen zu haben. Ich habe das nochmal nachgeschlagen, so ein bisschen im Zeitungsblätterwald, und ich habe mal die seriöse Zeitung, die Wochenzeitung Die Zeit, mir mal besonders angeguckt. So titelte am 15.01.1998 als Konsequenz auf die Emerging Krise, also die erste Krise, die Asienkrise, titelte Die Zeit am 15.01.1998, Zitat, die globalen Finanzmärkte stärker regulieren, umdenken nach dem Rausch. Neue Grenzen fürs Kapital müssen dringend notwendig gesetzt werden. Zitat Ende. 15.01.1998. Die Reaktion auf die Asienkrise war eine ganz andere. Man hat nicht reguliert, die Finanzmärkte reguliert. dereguliert, sondern man hat noch mehr dereguliert. Man hat noch mehr liberalisiert, man hat noch mehr das neoliberal intendierte freie Spiel der Marktkräfte endgültig hoffähig gemacht. Und zwar international. Hinter diesem Paradigma, der Markt wird schon regeln, überlass alles dem Markt, dem freien Spiel der Kräfte, steht eine einfache marktwirtschaftlich-kapitalistische Theorie, die mittlerweile jetzt über 200 Jahre alt ist und im Grunde schon von keinem geringeren großen Ökonomen wie Adam Smith 1776 ausformuliert wurde. Man könnte es auf die Finanzmärkte beziehen, indem man sagt, unbeschränkte, unkontrollierte Finanzmärkte würden die Wirtschaft am besten stabilisieren, erstens, und zweitens darüber hinaus für Effektivität im Austausch der Produkte letztlich an den Gütermärkten in Verbindung dann auch mit den Arbeitsmärkten dafür Sorge tragen. Und wenn man es nur begrenzt auf die Finanzmärkte, so könnte man dieses, wie wir heute sagen, neoliberale Paradigma dahin wenden, dass man sagt, bewegt sich eine Währung, der Preis einer Immobilie oder auch einer Aktie zu stark in eine Richtung, die vom wirklichen Wert, vom realwirtschaftlichen Wert sozusagen abweicht, dann würden schon Banker, Investmenthäuser, Hedgefonds, Private Equities und dergleichen schnell die Fehlentwicklung erkennen und gegen diesen Trend spekulieren, um damit letztlich wieder die Märkte in ein neues Gleichgewicht zurückzuführen. Das ist die einfache, triviale Botschaft, die sich als Paradigma hinter diesem Marktradikalismus, hinter diesem marktwirtschaftlichen Wahn, die Märkte werden schon regeln, lass bloß den Staat daraus, der stört nur, der ist ineffizient, der sorgt nicht für ein neues, rationales, effizientes Gleichgewicht an den Märkten. Nur, es ist 100.000-fach, ja geradezu millionenfach widerlegt, dass dies nicht stimmt. Und vor allen Dingen, es stimmt nur nicht mal für Güter- und Dienstleistungsmärkte, für Arbeitsmärkte als derivative Märkte schon gar nicht, weil dort eine besondere Ware gehandelt wird, nämlich der Mensch, die wahre Arbeitskraft. Und es stimmt erst recht nicht für die Finanzmärkte. Das Gegenteil ist ja mehrfach verifiziert worden empirisch und trotzdem lernen wir aus dieser Verifikation, lernen wir nichts, außer dass wir sagen, naja, dann war die Dosis der Liberalisierung vielleicht doch ein bisschen noch zu gering, lass uns die Dosis doch erhöhen. Dann wird es eigentlich nur noch zynisch. Denn gerade an den Finanzmärkten gibt es ein sogenanntes, ist eigentlich auch bei den Ökonomen hinlänglich bekannt, ein sogenanntes Herdenverhalten der Anleger, das dann, wenn es zum Tragen kommt, auch immer größere Übertreibungen der Märkte produziert. Die Gier regiert dann letztlich und die Gier bestimmt den Marktprozess und den Ausgang dieses Prozesses. Finanzmarktzocker, Banker kamen sogar auf die Idee, einen Großteil der Spekulation mit geliehenem Geld zu finanzieren, um damit eine Hebelwirkung, wir Ökonomen nennen das den Leverage-Effekt, auf die Eigenkapitalrendite zu haben. Solange nämlich der Fremdmarktzinssatz, also der Zinssatz für Fremdkapital, kleiner ist als die Gesamtkapitalrendite, also der Profit auf das eingesetzte Eigen- und Fremdkapital plus der Zinsaufwendungen für das entsprechende Fremdkapital. Wenn dieser Fremdkapitalmarktzins kleiner ist als diese Gesamtkapitalrendite, dann steigt die Rendite des Eigenkapitals. Und darauf haben viele Banken bei der Kreditierung, Hedgefonds insbesondere, Private Equity Fonds, gesetzt, um damit die eine Hebelwirkung, also ein Leverage, eine Hebelwirkung durch diesen Mechanismus über geliehenes Geld noch mehr Profit, noch mehr Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals zu realisieren. Im Ergebnis erwartet man, das ist natürlich dann eine Folge eines solchen Denkens, erwartet man dann natürlich Eigenkapitalrenditen von 25%. Das ist ja hinlänglich bekannt. Das ist der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Josef Ackermann, sagt, im Rahmen einer Shareholder-Value-Orientierung für die Deutsche Bank erwarte ich als Vorsitzender des Vorstandes eine Eigenkapitalverzinsung von 25%. Er hat dann gefragt, vor oder nach Steuern? Da hat er gesagt, vor Steuern. Immerhin. Solche Renditen von 25%, ob vor oder nach Steuern, sind aber durch Arbeit in Form von Wertäquivalenten über eine ganze Wirtschaft ja nicht zu realisieren. Das ist Wolkuckskuckucksheim. Mediziner würde sagen in der Diagnose, das ist Pathologie. Das ist allenfalls noch ein Fall für die Pathologie. 25%ige Eigenkapitalrenditen kann eine Wirtschaft nicht generieren durch Arbeit von Menschen. Einige können das natürlich, aber dann nur auf Kosten anderer. Das sind dann Umverteilungen. Und diese Umverteilungen haben dann viel mit Machtausübung, genauer formuliert mit Machtmissbrauch zu tun, dass bestimmte Akteure in einer Wirtschaft, wenn einige Eigenkapitalrenditen von 25% realisieren wollen, andere ausbeuten müssen. Es gibt sonst keine andere Lösung. Und wenn wir uns die Philosophie des Shareholder Values, die Strategie anschauen, weil viele Großkonzerne in ihrer Unternehmensphilosophie, ihrer Unternehmenskultur draufsetzen seit Anfang der 90er Jahre, dann ist klar, dass diese Umverteilung der Wertschöpfung insbesondere zu Lasten der arbeitenden Menschen in diesen Unternehmen gehen müssen, als Stakeholder, wie es neudeutsch so schön heißt, oder dass andere Stakeholder, die nicht Shareholder sind, diese Umverteilung zu bezahlen haben. Auch Lieferanten übrigens. Wir haben ja heute eine gewaltige Strukturdifferenzierung innerhalb des Gesamtkapitals zu betrachten. Es ist ja nicht homogen. Das Kapital ist ja stark heterogen in der Größe, in der Machtmöglichkeit, andere an den Märkten auszubeuten. Wir wissen doch, es ist doch hinlänglich bekannt, die Bibliotheken sind vollgeschrieben, wie große Konzerne an ihren Beschaffungsmärkten machtmissbräuchlich sich verhalten gegenüber Lieferanten, wie sie kleine mittelständische Unternehmen, die diese Großkonzerne beliefern, ausbeuten, Preise senken bis auf Grenzkostenniveaus, dass diese mittelständischen Unternehmer dann nur noch ein Ventil haben, im Innenverhältnis ihrer Unternehmen zur Umverteilung zu greifen, auf ihre Beschäftigten zugehen müssen und sagen müssen, ich komme mal gerade wieder von unserem Kunden, von dem Großkonzern. Ich musste nochmal 5% im Preis nachlassen. Wir sind am Ende. Es sei denn, ihr seid bereit, auf 10 oder so viel Prozent auch an Lohn zu verzichten. Oder ihr müsst länger arbeiten, ohne dass ich euch diese Arbeit noch bezahlen kann. Sonst muss ich Insolvenz anmelden. Das ist doch alles hinlänglich bekannt. Das sind Umverteilungsprozesse, der arbeitsteilig in einer Volkswirtschaft insgesamt generierten Wertschöpfung. Und die werden umverteilt durch Machtanwendung, durch Machtmissbrauch. Dann sparen Sie mir die andere Marktflanke, wie der Absatzmärkte zu erklären, wie da auch Großkonzerne, marktmächtige Unternehmen, marktbeherrschende Unternehmen dann an ihren Absatzmärkten zusätzlich machtmissbräuchlich sich verhalten. 25%ige Renditen für alle Wirtschaftsakteure ist Wolkungskuckucksheim. Das geht nicht. Aber es ist die Philosophie. Es ist ins Volk hineingestreut worden, dass am Ende jeder glaubt, bin ich der letzte Dumme in dieser Gesellschaft? Warum partizipiere ich nicht an diesem Größenwahn, an diesen Renditen? Und selbst der kleinste Sparer geht zu seinem Kreditberater oder geht zu seiner Bank, zu seiner Sparkasse. Ich möchte aber auch jetzt mal endlich mindestens 5% haben auf meine Spareinlage. Dieses Denken, das sich immer mehr reinfrisst wie eine Krebsgeschwür in die gesamte Gesellschaft, ist dafür Ausdruck. Banken, Versicherungskonzerne, Finanzdienstleister sprechen heute von Produkten. Ich habe das nie verstanden. Produkte, die sie anbieten. Eine Bank bietet ein Produkt an, als wäre es ein Produktionsunternehmen. Ich kann mich eigentlich nur erinnern, dass produzierende Dienstleistungsunternehmen, dass die Produkte anbieten. Was ist denn das Produkt einer Bank? Das Produkt einer Bank sieht heute so aus, dass es von Stabsabteilungen, da sitzen hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, häufig sind es Mathematiker, spieltheoretisch hochkomplexe, sogenannte fiktive Produkte, denn es bleibt letztlich ein fiktives Produkt, kreieren. Völlig autark abgeschlossen. Und nur diese, die es kreiert haben, dieses sogenannte Produkt, kennen es auch, kennen diese Risiken, weil diese Produkte von Anfang an auf Spekulation, ohne dass da reale Werte hinterstehen, ausgerichtet sind. Und dann nehmen sich diese kreativen Jungen, meistens sind es junge Menschen, häufig von den Hochschulen gerade kommend, nehmen sich dann sogenannte Marketingfachleute dazu, nachdem man diese Produkte dann kreiert hat, finanzmathematisch kreiert hat, und dann bekommt das Kind einen Namen, einen schicken Namen, einen modernen Namen, denn es muss ja verkauft werden. Dann werden Werbestrategien entwickelt und dann erst landet dieses sogenannte Produkt beim Bankangestellten, beim letzten Glied in der Kette, der dann den Kontakt hat zu den Kunden, denen er dieses Produkt verkaufen soll. Nur, er versteht es gar nicht mehr. Und er soll es auch gar nicht mehr verstehen. Denn würde er es verstehen, dann könnte er moralisch, ethisch dieses Produkt einer Rentnerin, die zu ihm kommt und sagt, ich möchte nochmal für meine Enkel deren Bildung was tun. Ich habe 20.000 Euro gespart. Ich möchte die anlegen. Ich habe da von ihren Produkten gehört. Ich darf ihn versichern, sagt dieser Bankangestellte. Das ist ganz sicher. Gehen Sie mal davon aus, da kann nichts passieren. Kriege ich denn auch 5%? Nein, Sie kriegen 6% an Zinsen. Er verkauft etwas, ohne letztlich zu wissen, was er da überhaupt verkauft. Und das hat viel auch, das ist zwar nur ein kleines Nebenprodukt, hat auch viel mit einer fehlenden, demokratisierten Führung in diesen Unternehmen zu tun. Es besteht nämlich in diesen Unternehmen keine dialektische Kommunikation, es bestehen keine partizipativen führungskulturellen Ansätze, es fehlt völlig an Mitbestimmung, dann bin ich natürlich in der Lage, so etwas durchgreifen, quasi per Direktionsrecht, per Machtdiktat an den kleinen Angestellten in der Bank durchzureichen, über Führungsprozesse, die alles sind, nur nicht mehr demokratisch. Und es findet keine demokratische Partizipation in den Führungsgremien und führungshierarchisch betrachtet Führungslinien in diesen Häusern noch statt. Das heißt, es gibt keine dialektische Kommunikation, weil dialektische Kommunikation impliziert, wie das Wort Dialektik, wie wir es alle wissen, von Rede, aber auch von Gegenrede. Und nur so kann sich Gesellschaft entwickeln und nur so gibt es eine gesellschaftliche Synthese. Aber wenn die Gegenrede ausfällt, weil die Menschen bereits Angst haben in den Unternehmen, selbst ihre Arbeit zu verlieren, dann findet keine Kommunikationsdialektik mehr statt, dann findet keine Mitbestimmung mehr statt, dann findet keine demokratische Partizipation mehr statt, dann ist die Kultur auf einzelwirtschaftlicher Ebene in den Unternehmen zerstört. Das ist auch, zwar nur ein kleines Nebenprodukt, aber auch ein Produkt für die Krise, für das Versagen, weil keine Gegenrede, keine angstfreie Gegenrede mehr in den Unternehmen möglich ist, weil alle nur noch Angst haben. Wenn ein Abteilungsleiter in einer Bank weiß, dass er, wenn er seine Arbeit verliert, spätestens nach 12 Monaten Adaptionszeit bei Hartz IV landet, und er gleichzeitig weiß, ich bin Anfang 40, promovierter Diplomkaufmann, habe mich hochgearbeitet bis zum Abteilungsleiter, habe 2 Kinder in der Ausbildung, habe mich privat verschuldet, weil ich ein Haus gebaut habe, der führt keine dialektische Kommunikation mehr. Der führt keine Gegenrede mehr, weil er nicht mehr angstfrei ist und deshalb nicht mehr dialektisch kommunizieren kann. Das ist ein großes, großes Problem in jeder Gesellschaft und ein großes Problem auch übrigens für innovative Prozesse in einem jeden Unternehmen, denn wie soll sich Innovation entwickeln in einem Unternehmen ohne Dialektik, ohne angstfreie Dialektik? Banken, Versicherungskonzerne, Finanzdienstleister verkaufen uns also, das ist schon fast Volksverdummung, Produkte. Dabei machen sie nur eins, was sie immer schon gemacht haben. Sie leihen sich Geld von Dritten und verleihen dieses Geld wiederum an andere Dritte. So trivial ist das. Mehr macht eine Bank nicht. Und für das geliehene Geld, also für die sogenannten Einlagen von Dritten, bekommen die diese Einlagen machen, Zinsen. Natürlich. Und dann verlangt natürlich die Bank, die das Geld dann verleiht, kreditiert, an andere, von denen auch Zinsen. Und die Bank, jede Bank der Welt lebt nur davon, dass der Zins, den sie gibt für ihre Einlagen, dass dieser Zins natürlich immer kleiner sein muss als der Zinssatz für das Geld, das die Bank von Dritten für die Kreditierung verlangt. Und von dieser Zinsdifferenz lebt jede Bank. Davon zahlt die Bank ihren Aufwand, die Arbeit zu verrichten, die notwendig ist, und sie will Profit. Aufwand und Profit. Wie jedes andere Unternehmen auch. Nur der Unterschied ist, eine Bank produziert keine Produkte. Wenn man hier aber nicht mehr als in der Realwirtschaft, und aus dieser Realwirtschaft muss letztlich Zins bezahlt werden. Eigentlich weiß jeder Volkswirt, angehende Volkswirt, spätestens im 2. Semester sollte das wissen, na gut, sagen wir im 3. Semester, wie sich gleichsam theoretisch die Wertschöpfung zusammensetzt. Das gilt für jede Volkswirtschaft. egal wo auf der Welt. Und Wertschöpfung muss zunächst einmal erarbeitet werden. Und sie wird erarbeitet durch Menschen. Durch Menschen in Verbindung mit Kapitaleinsatz, mit Maschinen, Gebäude und so weiter, mit Materialien, wird Wertschöpfung produziert. Und nur das, was an Wertschöpfung dann nach diesem Produktionsprozess überbleibt, habe ich auch als Verteilungsmasse. Mehr ist leider nicht da. Mehr ist leider nicht da. Und Wertschöpfung verteilt sich dann immer auf vier Gruppen oder in vier Bereiche. Erstens Personalaufwand, das Arbeitsentgelt, die Beschäftigten, die diese Wertschöpfung letztlich geschaffen haben. Denn tote Materie, eine Maschine, schafft keinen Neuwert. Hat sie noch nie vermocht. Ein Unternehmen ohne Menschen, also nur das tote Kapital, ist allenfalls eine Ausstellung oder sollte ich sagen Museum. Mehr nicht. Erst der Mensch macht ein Unternehmen zu einem Unternehmen. Und wenn ein Unternehmen nur den Eigentümer als Arbeitskraft hat, also ein Solo-Unternehmer bleibt, ohne einen einzustellen, dann muss alles das, was er an Wertschöpfung schafft, durch seinen Körper gehen, durch seine Arbeitskraft. Sonst schafft er nicht einen einzigen Cent mit seinem Solo-Unternehmen an Neuwert, an Wertschöpfung. Das haben wir vergessen in unserem Land. Teilweise sogar die Gewerkschaften haben diesen einfachen, ökonomischen, trivialen Tatbestand vergessen. Er scheint getilgt in unseren Köpfen. An den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in Deutschland sowieso getilgt. Das wird einfach nicht mehr dargelegt, wie Wertschöpfung entsteht, wer dafür verantwortlich ist und vor allen Dingen, wie dann Wertschöpfung verteilt wird. Erste Größe, ich sagte es, Arbeitsentgelt. Die Unternehmen, die Unternehmer verbuchen dieses Arbeitsentgelt aber in ihren Gewinn- und Verlustrechnungen als Kosten. Wie das? Wie geht das? Für den einen, für den Empfänger ist es Wertschöpfung, ist es Einkommen und für den anderen, der es bezahlt, für den Herrn Unternehmer, sind es Kosten. So ist es. Das ist der Doppelcharakter. Der Doppelcharakter, selbst dieser Doppelcharakter ist im Denken verloren gegangen. Denn was passiert, wenn ein Unternehmer sagt, ich werde jetzt aber mal auf die Kostenbremse treten und werde 10 Leute entlassen oder deren Arbeitsentgelt werde ich kürzen oder lass sie länger arbeiten, ohne die Mehrarbeit zu bezahlen. Also letztlich läuft es immer auf Senkung des Personalaufwandes hinaus. Dann kann er das natürlich machen, weil er gewinnt. Er gewinnt. Weil dann nämlich innerhalb der Wertschöpfung die Größe Gewinn, ceteris paribus, unter sonst gleichen Bedingungen steigt. Notwendigerweise steigen muss. Das ist auch der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Übrigens, ein Widerspruch ist nicht aufhebbar. Ein Widerspruch ist nie aufhebbar. Den kann man nur auflösen durch einen Kompromiss. Das Beispiel für diese Auflösung dieses grundsätzlichen Widerspruches ist, stehen wir da vor so einer Runde, die Tarifverhandlung, die immer zwischen Kapital und Arbeit im Kompromiss endet. Jetzt fordert ja gerade mal wieder die IG Metall 8%. Der Widerspruch, der da drin liegt, der wird damit nicht aufgehoben. Selbst wenn die den Krieg gegenseitig jetzt sich erklären werden, mit Streikandrohungen und sehen in den Streik, am Ende, beziehungsweise am Anfang, wo sie reingehen in diesen Widerspruch, wissen sie, dass sie am Ende nur in einer Kompromissformel diesen Grundwiderspruch auflösen können, aber nicht aufheben können. Die Tinte ist noch nicht trocken unter dem neuen Tarifvertrag. Da existiert der Widerspruch weiter. Und dieser Doppelcharakter, hat aber eine makroökonomische, eine gesamtwirtschaftliche Implikation. Denn stellen wir uns mal jetzt eine Nanosekunde lang nur vor, alle Unternehmer, alle treten auf die Kostenbremse. Und alle Unternehmer senken die Personalaufwendungen, die Personalkosten. Dann geht auch für alle Unternehmer diese Rechnung nicht mehr auf. Dann verlieren alle. Weil nur der Einzelne es kann, weil sein Sparen ihm dann den Vorteil bringt, weil sein Sparen keine Auswirkungen hat auf seine Einnahmen. Aber sparen alle, dann hat es Auswirkungen auf die Einnahmen aller und dann haben am Ende alle verloren. Das hat uns der große britische Ökonom John Maynard Keynes 1936 in Stammbuch geschrieben, für alle Zeiten. Nur das, selbst dieser triviale ökonomische Grundtatbestand, selbst den wollen wir nicht mehr wahrhaben. Den wollen wir nicht mehr wahrhaben. Und die Wertproduktion, die Verteilung der Wertschöpfung in diesem Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Lohn und Gewinn, endet aber nicht. Es gibt noch zwei weitere Größen, die hier schreien innerhalb der Wertschöpfung, die auch befriedigt werden wollen. Die einen sind die, die Fremdkapital geben und dafür Zinsen verlangen. Das ist die dritte Größe innerhalb der Wertschöpfung. Lohn, Profit, Zins. Und dann gibt es noch eine Gruppe in der Gesellschaft, die schreien auch noch hier. Die Vermieter, die Verpächter, die sagen, ich will Miete, ich will Pacht. Neuerdings sind Leasinggesellschaften hinzugetreten, die Leasinggebühren für Leasinggeschäft verlangen. Und alle wollen sie aus der Wertschöpfung durch Arbeit, arbeitsteilig in einer Gesellschaft entstanden, an dieser realen Arbeit teilnehmen, teilhaben. Und viele, die längst ihre Arbeit eingestellt haben, wollen daran partizipieren. Nur weil sie Eigentümer von Gebäuden, Maschinen etc. sind, wollen sie, obwohl sie nichts mehr zu dieser Wertschöpfung beigetragen haben, trotzdem von dieser Wertschöpfung und damit von der Arbeit anderer Menschen partizipieren. Und wer da erklärt, vor diesem Hintergrund, ich will 25% Rendite, ja nur auf die eine Größe dieser vier. Wenn der Herr Ackermann sagt 25% Rendite, dann meint er 25% Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital der Deutschen Bank. Dann frage ich Herrn Ackermann, da muss die Wertschöpfung der Deutschen Bank ja aber nochmal zusätzlich betrachtet werden unter den Arbeitsentgelten, die die Deutsche Bank an die Beschäftigten auszahlt, an die Zinsen für das Fremdkapital, das die Deutsche Bank zum Einsatz bringt und womöglich für die Gebäude, die die Deutsche Bank angemietet hat, an Mieten, an Pachten und an Leasinggebühren. Und das, Herr Ackermann, wollen Sie über die gesamte deutsche Wirtschaft legen? Das ist die Quadratur des Kreises. Die Rechnung geht nicht auf. Die geht nicht auf. Die geht nur kurzfristig auf, meine Damen und Herren, wenn man spekuliert. Aber auch dann geht sie nur kurzfristig auf, weil die Blase, Bubble, die Amerikaner nennen auch was Bubble Gum, Blasengummi. Kinder, als ich noch jung war, haben wir das auch. Gaut und dann aufgeblasen, dann wurde das immer größer, war größer die Blase, war größer, dann haben wir noch mehr Luft da reingepumpt, zum Bubble, und pop! Und dann hatte mir diese ganze Kaugummimasse zur Bestrafung für das Aufblasen, hatten wir dann im Gesicht. Aber alles das, was ich bisher vorgetragen habe, ist nicht der wahre Grund. wahre Grund für die Spekulationskrisen, für die vier, die wir alleine in den letzten 10 Jahren haben. Sondern der wahre Grund, und da müssen wir schon mal ein bisschen tiefer abtauchen, der wahre Grund ist eine dreifache makroökonomische Umverteilung. Eine dreifache makroökonomische Umverteilung. Und die haben wir nicht nur in Deutschland. Diese dreifache makroökonomische Umverteilung, die haben wir auf der ganzen Welt. Mehr oder weniger natürlich in den einzelnen Volkswirtschaften. In den deutschen Volkswirtschaft, wenn man das mal mit anderen Volkswirtschaften international vergleicht, extrem stark, vor allen Dingen extrem stark seit 2000. Angefangen hat die ganze Geschichte Mitte der 70er Jahre, reale Überproduktionskrisen, Kaufkraftausfall, immer tiefere Konjunkturzyklen, die nicht mehr zu bewältigen waren, vor dem Hintergrund auch einer immer produktiver werdenden Ökonomie. Massenarbeitslosigkeit in fast allen Ländern der Erde als Folge zwischen einer nicht mehr zu schließenden Produktions- und Produktivitätslücke. Das ist dann zweites Semester Volkswirtschaftslehre, wenn in einer Volkswirtschaft die realen Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes kleiner ausfallen als die Produktivitätsraten, dann entlädt sich das System in einem Rückgang des Arbeitsvolumens gesamtwirtschaftlich. Und da das Arbeitsvolumen gesamtwirtschaftlich nichts anderes ist als die Zahl der Beschäftigten, also der Menschen, die Arbeit haben, noch haben, multipliziert mit der Arbeitszeit je Beschäftigten, dann gibt es noch einen Freiheitsgrad. Wenn dann die Gesellschaft nicht bereit ist, die Arbeitszeit zu verkürzen, dann muss diese Gesellschaft die Lektion lernen. Dann bekommt sie nämlich als Ergebnis Massenarbeitslosigkeit. Mit allen daraus folgenden Dingen für die Gesamtwirtschaft, Konsumausfall, Probleme in der Finanzierung der Sozialversicherungssysteme, Steuerausfall beim Staat, keine Finanzierungsmöglichkeiten mehr von öffentlichen Gütern und so weiter und so weiter. Das haben wir doch alles bekommen, wir wissen das doch. Nur wir lernen daraus nicht. Wir haben eine gigantische Staatsverschuldung als Ergebnis bekommen. Die Staatsverschuldung ist doch ein Ergebnis letztlich dieser Produktivitätslücke, die wir nicht geschlossen haben. Wir erlauben es uns in Deutschland, wenn ich das mal nur auf Deutschland beziehe, aber ich kann jede andere Volkswirtschaft der Welt hier auch zitieren. Wir erlauben es uns hier in diesem Land, in Summe ja ein reiches Land, seit 30 Jahren mit Massenarbeitslosigkeit zu leben. Man hat ja manchmal bei Politikern den Eindruck, die entdecken Massenarbeitslosigkeit, als hätten wir das erst seit gestern. Wir haben das seit 30 Jahren hier im Land. Und Arbeitslosigkeit kostet laut IAB etwa roundabout der Gesellschaft 85 Milliarden Euro im Jahr. Jetzt hat das IAB festgestellt, ist ein bisschen weniger geworden. Sind nicht mehr 85, sind nur noch so 70 Milliarden Kosten, die Arbeitslosigkeit verursacht. Dann wird es fast zynisch. Dreimal dürfen Sie raten, warum diese Kosten zurückgegangen sind. Hartz IV lässt grüßen. Abgehängtes Prekariat. Friedrich-Ebert-Stiftung, die Forscher haben ja lange überlegt, ob es wirklich abgehängt. Prekariat ist ja schon schlimm genug. Erinnern Sie sich an die Unterschichtendiskussion, wo der designierte SPD-Vorsitzende dann die Soziologen, die diese Studie gemacht haben, als Spinner diffamiert hat. Unterschichten in Deutschland, das war eine Erfindung von irgendwelchen linken Soziologen. Aber seine eigene Stiftung, ich kann mich nicht erinnern, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung ein Haus der CDU ist, hat festgestellt, es gibt nicht nur ein Prekariat, sondern das ist abgehängt. Und abgehängt ist von den Wissenschaftlern definiert worden. Abgehängt heißt, nie mehr eine Chance, in dem Leben dieser Menschen aus diesem Prekariat jemals, solange sie leben werden, rauszukommen. Und das heißt ja nicht nur materiell abgehängt, haben die festgestellt, kulturell, bildungsmäßig abgehängt. Marx hatte dafür schon einen Begriff, 1859 hat er den veröffentlicht, hat diese Leute Lumpenproletariat genannt. Lumpenproletariat. Die sind auch nicht mehr zurückholbar. Schon gar nicht mehr in immer produktiver wären der sogenannte erste, zweite, wir reden ja mittlerweile über den dritten Arbeitsmarkt. Ich mag das überhaupt nicht, aber diese Fachsprache hat sich bei den Soziologen auch eingebürgert. Wenn wir von Arbeitsmärkten, ersten, zweiten, dritten Arbeitsmärkten, dann reden wir gleichzeitig in Conclusio über Menschen erster, zweiter oder dritter Klasse, oder nicht? Ich mag das nicht. Solche. Aber da gewöhnen wir uns natürlich dran. Und diese Ergebnisse dieser dreifachen Umverteilung, da ist ja nur eines dieser Ergebnisse, die nicht gelöste Problematik der Produktionsproduktivitätslücke und dann in Verbindung der daraus folgenden notwendigerweise, wenn das gesamtwirtschaftliche Arbeitsangebot dann auch noch steigt, dann schlägt das natürlich noch mehr durch, wenn ich die Arbeitszeit nicht verkürze. Noch mehr durch auf Massenarbeitslosigkeit. Und das Ergebnis haben wir dann ja bekommen. Gucken wir uns ein paar Fakten an. Erste Umverteilung. Die sogenannten primären Markteinkommen, damit hat der Staat überhaupt noch nichts zu tun. Das ist ja völlig außen vor. Diese primäre Verteilung der Markteinkommen findet an den Märkten statt. Letztlich Ausdruck und Ergebnis der Tarifverhandlung. Vor dem Hintergrund unsere Verfassung, Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz, Tarifautonomie, verhandeln ohne staatliche Beteiligung die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften autonom das Arbeitsentgelt. Stichwort Flächentarifvertrag, ist alles aufgebrochen. Die Flächentarifverträge sind in Deutschland, ja sollte ich sagen, durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Es ist leider so, die Gewerkschaften stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie waren nicht mehr in der Lage, in den letzten 20, 25 Jahren den makroökonomisch verteilbaren Spielraum, den neutralen verteilbaren Spielraum zu generieren. Das ist nichts anderes als die Produktivitätsrate plus der Inflationsrate. Also wenn die Gewerkschaften es nicht vermögen, nominal die Produktivitätsrate und die Inflationsrate in den Tarifabschlüssen, im nominalen Tarifabschluss, letztlich verhandeln sie immer nur nominal, den zu generieren, dann bedeutet jeder Prozentpunkt Umverteilung zur gesamtwirtschaftlichen Gewinnquote. Das ist dann drittes Semester. Und gucken wir uns mal die Zahlen an, was die primäre Umverteilung anbelangt in Deutschland zwischen der gesamtwirtschaftlich bereinigten Bruttolohnquote und der Bruttogewinnquote. Dann rufe ich Ihnen hier heute Abend die Zahl zu 11 Prozentpunkte. Nicht 11 Prozent, wäre auch schon schlimm. Nein, 11 Prozentpunkte. Das ist was anderes mathematisch. Umverteilung von der Lohnquote zur Gewinnquote, weil sich in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung natürlich immer beide Quoten zu 100% ergänzen. Dass die eine Quote verliert, gewinnt automatisch die andere Quote. Das hat übrigens auch schon Adam Smith 1776 ausführlich in seinem Buch Der Wohlstand der Nationen für marktwirtschaftlich-kapitalistische Ordnungssysteme beschrieben. 11 Prozentpunkte. In der EU 15 war es von 1975 bis 2005 waren es 8 Prozentpunkte. Über alle EU 15 Staaten. Umverteilung von der Lohnquote zur Gewinnquote. Jetzt ist das schon schlimm. Ich will Ihnen da mal, weil das vielleicht doch zu abstrakt ist. 11 Prozent hört sich ja so schlimm gar nicht an. Ich will Ihnen da nur mal, um es vielleicht noch mal ein bisschen konkreter zu machen, nur mal eine Zahl zurufen für die Bundesrepublik Deutschland, nämlich die des letzten Jahres. Wie viele Milliarden Euro sich hinter nur diesem einen Jahr Umverteilung verborgen haben, von der Lohnquote zur Gewinnquote. Sage und schreibe, waren es nur in dem einen Jahr 2738 Milliarden Euro. Und was der eine verliert und der andere gewinnt, das ist dann kein Nullsummenspiel, weil es hat ja Auswirkungen. Makroökonomisch. Wenn ich einem, der ein kleines Einkommen hat, sagen wir brutto im Monat 2000 Euro, wenn der nicht partizipiert an seiner Produktivität oder an der gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsrate plus Inflationsrate, dann hat er verloren. Und wenn dieses, was er verliert, ein anderer bekommt, der 8000, 5000, 10.000 Euro im Monat Einkommen hat, dann haben die völlig unterschiedliche Konsum- und Sparquoten. Der mit 2000 Euro, der wird wahrscheinlich keine Sparquote haben, wenn er eine Familie hat mit zwei Kindern zu Hause. Aber einer, der ein monatliches Einkommen hat von 5, 6, 8, 10.000, Da rede ich ja noch gar nicht von den wirklich großen Verdienern. Die hatten eine Sparquote jeden Monat. Und wenn ich dem jetzt, der eine Sparquote hat, schon eine relativ hohe Sparquote, dann noch zusätzlich unverteiltes Geld gebe, dann fällt zweifach im Kreislauf kaufkräftige Nachfrage aus. Einmal bei dem, der schon eine Sparquote von null hatte und jetzt noch weniger konsumieren kann. Vielleicht muss er sich sogar verschulden. Wir reden ja viel von Staatsverschuldung. Ich würde mal gerne die gleiche Kampagne, die auch in den Medien, die Schlacht, die geschlagen wird, um die sogenannte Staatsverschuldung, würde ich mal gerne überall in deutschen Städten Schuldenuhren aufstellen, die zeigen, wie die privaten Haushalte verschuldet sind, wo sie wahrscheinlich Zeit ihres Lebens nicht mehr rauskommen. Und eine Verschuldung eines privaten Haushaltes ist viel schlimmer als die Staatsverschuldung. Denn man kann den sparenden Familienvater oder den Haushalt, den privaten Haushalt, nur wirklich nicht mit einem Staatshaushalt vergleichen. Aber selbst das wird gleichgesetzt. So nach dem Motto, wenn der Familienvater nicht über seine Verhältnisse leben kann, also mehr ausgeben kann, als er einnimmt, aber der Staat kann das doch bitteschön dann auch nicht. Eine völlig bornierte, durchgeknallte ökonomische Sichtweise. Und die zweite Umverteilung kommt noch hinzu, wenn der nämlich, der dann mehr bekommt, der heute schon eine Sparquote von 20, 25, 30% auf sein Einkommen hat, jetzt kriegt er zusätzlich noch was dabei. Da wird der Nutzen dieses Geldes fast schon grenznutzenmäßig gegen Null gehen. Das heißt, er wird nochmal zusätzlich sparen. Und zweites Mal fällt kaufkräftige Nachfrage aus. Und dann wundern sich die Unternehmer im Land. Das ist schon fast drollig. Dass sie immer mehr unter Druck geraten, dass ihre Produkte, die sie immer produktiver ja auch, das steht ja noch dagegen, immer produktiver herstellen, dass die keiner mehr kaufen kann. Und dann wird das so gedreht in den Medien, dann heißt es, die Deutschen sind nicht mehr konsumfreudig. So wird das dann dargestellt. Die sparen, wie verrückt. Richtig. Wir haben eine gesamtwirtschaftliche Sparquote von 11%. Da spricht der Bände. Man muss sich ja mal die Indikationen überlegen. Gesamtwirtschaftlich eine Sparquote von 11% bei gleichzeitiger Massenarbeitslosigkeit. Was ist denn das für eine Veranstaltung? Und wollen wir uns mal die Sparquote in der Verteilung letztes Jahr alleine wieder 150 Milliarden Euro gespart. Ja, wem gehört denn das Geld? Sparen kann bekanntlich nur jeder, da wollen die mal eine Hochschule für besuchen, wer Geld über hat. Ich kann doch erst dann sparen, wenn ich Geld über habe. Wenn ich zu viel davon habe. Das kann ich doch nicht sparen. Wenn wir uns da die Verteilung anschauen, völlig disproportional. Das DIW hat das ja dankensweise nochmal festgestellt, dass 2/3 der Haushalte in Deutschland überhaupt kein Vermögen haben. Null Substanz. Da ist gar nichts. Gar nichts. Gar nichts ist da. Aber 10% der privaten Haushalte, denen gehört in Deutschland 60% des gesamten kumulierten Vermögens. Mehr muss man, glaube ich, dazu nicht mehr sagen. Aber das ist alles noch primäre Marktverteilung, die schon schlimm genug ist. Jetzt sollte man eigentlich erwarten, dass der Staat, und jetzt kommt der erst ins Spiel, bisher war das alles Marktebene, dass der Staat, der demokratisch verfasste Staat, für Gerechtigkeit sorgt, zumindest sie anstrebt. Das nennen wir Ökonomen ja dann die Sekundärverteilung. Oder die Umverteilung durch den Staat. Dafür hat er zwei Instrumente. Erstens die Steuerpolitik, zweitens die Politik der Sozialversicherungshaushalte. Aber ich muss Sie enttäuschen, der Staat hat dieses immer letztlich ungerechte Markteinkommen nicht für mehr Gerechtigkeit gesorgt, sondern er hat leider Öl ins Feuer gegossen. Und hat das Ganze noch ungerechter gemacht. Ein paar Stichworte dazu. Steuerreformen der letzten 10 Jahre spotten jeder Beschreibung. Umverteilung von unten nach oben war das Ergebnis. Vor allen Dingen die drastischen Unternehmenssteuersenkungen. Ich rufe hier in Erinnerung, alleine die Absenkung des Körperschaftssteuersatzes von 53% auf 25%. Ich rufe in Erinnerung, dass der Einkommensteuersatz drastisch abgesenkt wurde, dass die Vermögenssteuer seit 1997 ausgesetzt ist, dass wir immer noch in Deutschland Erbschaftssteuersätze haben, die keinem internationalen Standard genügen, viel zu niedrig sind. Wir stehen ja jetzt vor einer Erbschaftssteuerreform. Man will sich ja heute und wollte sich heute im Bundeskanzleramt diesbezüglich nochmal treffen. Vielleicht hören wir es heute Abend schon in den Tagesthemen, wie man sich diesbezüglich entschieden hat. Ich befürchte auch hier Schlimmstes. Und was die Sozialversicherungshaushalte anbelangt, gigantische Umverteilung, da nenne ich Ihnen nur das Stichwort Privatisierung, nicht nur was die Teilprivatisierung durch die Riester-Rente anbelangt, sondern auch was die Krankenversicherungshaushalte anbelangt, Selbstbezahlung, Eigenbehalte, das ist alles Privatisierung. Und vor allen Dingen, wenn man sich die Teilprivatisierung der Riester-Rente, also weg vom sogenannten Umlageverfahren hin zu einem kapitalgedeckten Finanzierungsverfahren, dann ist das Öl ins Feuer gießen bei den Finanzmärkten. Weil wenn ich ein kapitalgedecktes Verfahren wähle, muss ich heute ansparen, Geldkapital ansparen. Das landet letztlich an den Finanzmärkten, schreit zusätzlich nach Anlage. Mit der Folge, und wir sehen das ja jetzt auch, in Amerika ist es ja eine Tradition, was die Pensionsfonds anbelangt, wie sie abstürzen und wo Rentner, die nichts anderes haben als privatisierte Vorsorge für ihr Alter, jetzt alles verlieren werden und vor dem absoluten Nicht stehen. Ich habe noch gelernt, das alte Mackenroth-Theorem, aber selbst das wird an Hochschulen heute nicht mehr gelehrt, dass die Rente diesem Jahr ausgezahlt wird, in diesem Jahr erarbeitet wird und auch nur in diesem Jahr erarbeitet werden kann. Da gibt es kein Ansparen. Wie denn wohl vor dem Hintergrund der Wertschöpfungsformel, die ich Ihnen genannt habe? Alles entsteht durch Arbeit, durch die Schaffung von realen Werten. Alles andere ist nur noch die Verteilung bzw. die Frage der Umverteilung. Und drittens, das schließt dann die dreifache Umverteilung ab. Endet das in Staatsverschuldung, weil ein anderes System, Freiheitsgrad, so könnte man es auch nennen, hat das System dann nicht mehr, und in die massenhafte Verschuldung von privaten Haushalten. Und dann wird es pervers. Da muss der Staat muss sich dann verschulden. Das kann er dann nur an den Finanzmärkten. Das kann er dann nur bei den Privaten, die in der Lage sind, ihm Geld zu leihen, ihm das Geld zu geben, ihre Überschüsse, die sie nicht brauchen für ihren täglichen Konsum, für ihre Reproduktion, für ihre Daseinsvorsorge brauchen, leihen dann die Privaten diesem Staat das Geld, weil er sonst seine Staatsausgaben für Infrastruktur, für Bildung etc. nicht mehr bezahlen kann. Und dann geht gleichzeitig der Staat daher und schlägt sich selbst nochmal zusätzlich die Beine weg, indem er, wo er heute schon seine Staatsausgaben durch seine Steuereinnahmen nicht mehr finanzieren kann, zusätzlich noch die Steuern senkt. Und dies bei denen überproportional tut, die diese Steuersenkung überhaupt nicht brauchen. Die dann aber diese Steuersenkung nehmen, gerne nehmen, und dieses Geld, was der Staat über Steuersenkungen dem Privaten gegeben hat, perverserweise dem Staat zurückgibt. Da, lieber Staat, ich leihe dir Geld. Aber dafür zahlst du mir jetzt zusätzlich Zinsen. Das ist dann, ich nenne sie die perverse, dritte gesellschaftliche Umverteilung. Dann, Endergebnis, akkumuliert sich immer mehr Kapital in den Händen weniger. Immer mehr Geldkapital. Und dieses überschüssige Geldkapital nehmen die Finanzmärkte auf. Und es macht die Finanzmärkte geradezu raserisch. Die Gier wird immer größer. Immer mehr ist da. Denn dieses überschüssige Geldkapital fließt nicht zurück in den realwirtschaftlichen Kreislauf, weil die Unternehmen nicht mehr investieren. Warum denn auch? Wenn ich heute schon in einer Überproduktionskrise lebe, wenn ich heute schon den ganzen Dreck, der da produziert wird, zum Schaden der Ökologie, der Umwelt, heute schon nicht absetzen kann, wenn ich heute schon korrupt werden muss, wie Siemens, um überhaupt noch in Märkte reinzukommen, wenn ich erstmal schmieren muss, Schmiergelder bezahlen muss, um diese Überschussproduktion überhaupt noch an Mann und Frau zu bringen. Warum soll ich denn da investieren? Und auch noch in Arbeitsplätze womöglich investieren. Das wird ja immer doller. Das mache ich nicht. Dann gibt es den berühmten Investitionsattentismus, dann stellen die das ein. Aber das Problem ist, jetzt habe ich das Geldkapital. Es geht zwar nicht zurück in real investive Verwendung, aber im Strumpf wie unser Oma, man müsste auch nicht liegen haben. Also geht's an die Finanzmärkte. Und jetzt verwertet euch mal schön und bringt schöne Zinsen und Zinseszinsen. Nur es geht nicht, weil die Realwirtschaft fehlt als Basis, als Unterbau, Step by Step, immer mehr wegbricht. Dann ist die Spekulation überall gefragt, hofiert, hochgefeiert von jeder Mann und jeder Frau. Und da rufe ich noch mal Erinnerung, ich kann mich erinnern, das war ganz, ganz hart und kräftig bei der New Economy. Erinnern Sie sich, Ende der 90er Jahre, man konnte nirgendwo mehr hingehen. Es war eigentlich nur noch unerträglich. Na, hast du schon gekauft? Hast du schon gehört? Musste kaufen, steigt schon, seit 2 Wochen der Kurs. Abstoßen. Wo steht denn der Kurs? Erinnern Sie sich? Alle wollten partizipieren, nur arbeiten. Wollte eigentlich keiner mehr. Nur noch ein bisschen mit dem Handy rumtelefonieren, steigen, kaufen, verkaufen. Ist doch toll. Ansonsten darf ich morgens im Bett liegen. Partizipiere doch. Diese bornierte Sicht, wenn die um sich greift in einer Gesellschaft, auch das hat Keynes gesagt, ist alles verloren. Er hat gesagt, die Spekulation ist gut. Wie eine See, die Schaumkrone auf einer Welle. Aber wehe dem, die Welle wird insgesamt zur Spekulation. Dann ist Gefahr im Verzug. Dann droht die ganze Gesellschaft von dieser Welle in die Tiefen der See hinabgerissen zu werden. Und das haben wir, und das ist immer wieder das Ergebnis dieser dreifachen Umverteilung, die überhaupt nicht diskutiert wird in den Medien. Ich habe noch keinen Artikel gelesen. Alle Welt ist empört über das, was die Manager da angerichtet haben. Und das ist immer so, dass dann, wenn so was Schlimmes passiert, eine Personifizierung stattfindet. Achten Sie mal drauf. Dann haben einige Schuld gehabt. Ist doch schön, wenn man damit ablenken kann. Heute musste der Vorstandsvorsitzende Hypo musste gehen. Der Aufsichtsratsvorsitzende weigert sich noch zu gehen. Aber es findet eine Personifizierung statt. Es wird nicht systemisch diskutiert, was die tieferen Ursachen, die wahren, wirklichen tieferen Ursachen dieser Finanzkrise, dieser vierten in 10 Jahren sind. Und das ist eine dreifache Umverteilung. Das ist der wahre Grund für diese jetzt vierte oder jetzt die vierte schon wieder schwangergehende internationale Krise. Natürlich hat das, da sind sich ja die Gazetten und die Wissenschaftler und die Fachleute einig, natürlich hat das auch was damit zu tun, dass die Finanzmärkte völlig liberalisiert wurden. Und da setzt man ja jetzt auch an. Man will ja auch jetzt endlich dieses freie Spiel der Kräfte dort ein Stück weit unter staatliche Kontrolle stellen. Viele Banken sind bereits verstaatlicht. Ich denke, da werden auch noch mehrere Verstaatlichungen folgen. Was ja eigentlich Teufelswerkzeug ist bei den Neoliberalen. Also wenn mir einer vor einem halben Jahr gesagt hätte, die schreien jetzt alle nach Verstaatlichung, dann hätte ich gesagt, ist auch falsch, ist toll aus. Was hältst du denn da? Aber es gibt ja auch keine Alternative. Du kannst jedes güterproduzierende Unternehmen natürlich absaufen lassen. Aber selbst das macht man ja, oder das macht Politik ja auch schon nicht mehr, wenn es nur groß genug ist. Wir erinnern sich an viele großen Pleiten von produzierenden Unternehmen, wo dann auch der Staat gekommen ist und hat da interveniert. Der größte war ja nochmal, die hat ja hier im Ruhrgebiet hohe Wellen geschlagen, Nokia. Aber das ist was anderes im Bankenbereich. Die kann man da nicht abstürzen lassen, weil das Geld nun mal hier das Schmiermittel letztlich für die anderen Märkte ist. Und weil es Dominoeffekte leider gibt. Wenn es ja nur die treffen würden, die da gierig waren, dieses, ja sollte ich sagen, Spekulantenpack, dann hätte ich doch keine Probleme damit, die absaufen zu lassen. Dann sollen die doch auch bitte schön die Zeche bezahlen. Aber so einfach ist das leider nicht bei Banken. Das ist das Problem. Deshalb gibt es zu diesen Interventionen, zu diesen staatlichen, keine Alternative. Wobei ich natürlich sage, das kann ja nicht zum Preis Null laufen. Das ist auch klar. Wenn der Staat jetzt da reingeht, zum Beispiel mit einer Bürgschaft, da ist ja erst nochmal kein Geld verloren. Erst wenn die Bürgschaft ja genommen wird, wird der Staat hier zur Rechenschaft gezogen. Aber wenn das eintreten sollte, dann erwarte ich schon, dass der Staat dann auch eine Beteiligung in Form von Eigenkapital an dieser Bank erhält. Und dass das nicht wie eine Subvention ohne Gegenleistung gegeben wird. Denn wir reden hier über Steuergelder. Zweitens muss man natürlich sehen, wenn die jetzt sagen, naja, kleine Banken könnten wir vielleicht doch absaufen lassen, um da mal ein Exempel zu statuieren. Große nicht, kleine ja. Was ist denn das für eine Veranstaltung? Naja, wenn die auf der einen Seite von Vertrauen sprechen, wir müssen das Vertrauen zurückholen, uneingeschränkt bin ich dafür, das ist ganz wichtig, sonst droht wirklich der GAU. Vertrauen muss wieder in die Finanzmärkte hergestellt werden. Aber dann kann ich doch nicht hier differenzieren zwischen großer und kleiner Bank. Denn wo soll der Sparer denn da noch Vertrauen entwickeln? Wenn wir kleine Banken jetzt absaufen lassen, dann geht keiner mehr zu einer kleinen Bank und macht da nur die geringste Einlage. Ich verstehe überhaupt nicht, wie einer so überhaupt im Ansatz schon borniert denken kann. Aber selbst sowas wird durchgedacht. Also wir müssen jetzt alle vernünftig sein, so schwer das auch fällt. Mir fällt das besonders schwer gegenüber diesem Spekulantenpack. Aber es gibt keine Alternative. Wir müssen dann aber wirklich endlich die Löcher schließen. Schluss machen mit dem neoliberalen Denken. Nicht nur, was den Bankensektor anbelangt, denn die Ursache ist ganz woanders. Sie liegt im Neoliberalismus schlechthin in der von mir geschilderten dreifachen Umverteilung. Als Quelle letztlich für die spekulativen Finanzmarktkrisen. Wir müssen endlich aufhören, gesellschaftlich und zwar weltweit, mit der unverschämten Umverteilung von unten nach oben. Damit endlich Schluss machen und das berichtigen. Sonst ist die nächste Krise vorprogrammiert, selbst wenn wir jetzt es schaffen sollten, ein paar Bremsen, ein paar staatliche Kontrollen, die muss ich jetzt hier nicht aufzählen, stehen jeden Tag in den Gazetten, diese paar staatlichen Kontrollen da reinzuziehen in die Finanzmärkte. Das wird nicht reichen. Weil die Quelle, die wirkliche Ursache, damit nicht trockengelegt ist. Ich bekämpfe nur das Symptom, würde der Mediziner sagen, aber nicht die wahre Ursache. Die wahre Ursache der Finanzkrisen ist eine dreifache gesamtgesellschaftliche Umverteilung von unten nach oben. Dies nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.